Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin der angekündigte Christian und ich werde heute mit euch über das Thema Nächstenliebe nachdenken. Wir sind in der Reihe, da geht es um ein sehr, sehr oft gebrauchtes Wort, Liebe. Und ich denke, heute geht es um ein sehr schweres Wort, nämlich Nächstenliebe oder den Nächsten lieben. Vielleicht bist du heute in den Gottesdienst gekommen und hast dir gedacht, ja, Nächstenliebe, eigentlich sollten wir das schon machen, aber warum eigentlich ich? Und ist das nicht eigentlich was für Leute, die eher so ja dazu berufen sind oder so? Der heilige Martin von Tours, der seinen Mantel geteilt hat, Mutter Teresa, das sind alles so Menschen, die scheinen das irgendwie so im Blut zu haben. Die scheinen dafür berufen zu sein, andere zu lieben, ihren Nächsten zu lieben. Ob das wirklich nur auf manche Menschen zutrifft oder ob das auch auf mehrere zutreffen kann, das werden wir heute herausfinden. Und ich bin gespannt, wie unsere Erkenntnisse sein werden. Zuallererst fangen wir an mit dem Predigttext. Den haben wir auch auf Folie und er scheint auch schon da zu sein. Ein Mann, der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz des Mose? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Ein Gesetzeslehrer kommt also zu Jesus und fragt, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Eine verständliche Frage, denn ewiges Leben ist schon was, nach dem man streben sollte. In den anderen Evangelien, also in Markus und Matthäus, ist dieses Gespräch in einen anderen Kontext eingebettet. Da geht es um die Frage nach dem höchsten Gebot. Für die alten Israeliten hing dies aber alles auch irgendwie zusammen. Man musste Gottes Gebot erfüllen, um dann das ewige Leben zu bekommen. Das Problem war nur, dass es 613 Gebote gab. Zum Beispiel, euer Haupthaar sollt ihr nicht rundherum scheren und deinen Bart sollst du nicht stutzen. Ihr sollt nicht Zeichendeuterei oder Wahrsagerei betreiben, haltet den Sabbat, esst nichts, was keine Flossen und Schuppen hat und im Meer lebt. Und so weiter und so weiter. 248 Tu-Gebote und 365 Verbote. Und man hatte sich dann so einen Merkvers auch zurechtgelegt. Tu dies oder jenes durch mich, das ruft jeder Knochen in unserem Leib nach der damaligen Vorstellung. Und jeder Tag ruft, tu dies oder jenes nicht an mir. Man versuchte aber, diese ganzen Gebote, einfach weil es so viele waren, auf eine große Grundlinie zu bringen. Auch weil zum Beispiel Heiden, die sich zum Judentum bekehrten, das vielleicht alles nicht am Anfang gleich verstanden oder nicht überfordert werden sollten. Deswegen hatte man die Bestrebung, alles irgendwie auf eine Grundlinie zu bringen. Und deswegen auch die Frage nach dem, was ist das höchste Gebot? Rabbi Hillel, der eine eigene Lehrschule gründete und auf den sich Jesus auch manchmal in seinen Aussagen bezieht, hat dazu auch etwas geschrieben, was dir unliebsam ist, das tu auch du deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora, das andere ist ihre Auslegung. Also auch da der Versuch, alles irgendwie auf eine große Grundlinie zu bringen. Das, was Hillel hier beschreibt, klingt so ein bisschen nach unserer goldenen Regel. Und so ähnlich wird auch in unserem Text argumentiert. Was ist das höchste Gebot oder wie bekomme ich Leben oder das ewige Leben? Antwort: Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus bestätigt am Ende des Abschnittes noch, tu das und du wirst leben. Und an dieser Stelle beginnen jetzt oft unsere Fragen. Wenn wir so diesen Text lesen, stellen wir uns dann die Frage, oder ich habe es jetzt mal in zwei zusammengefasst, soll ich denn wirklich meines Bruders Hüter sein und wer ist mein Nächster? Zur ersten Frage. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Gleich am Anfang der Bibel, die Menschheit ist noch nicht wirklich alt, begegnet uns diese Frage schon. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Kain fragt sie an Gott, nachdem er seinen Bruder Abel vor lauter Wut umgebracht hat. Die Geschichte der Menschheit beginnt also mit einem Mord und mit einer schwierigen Frage. Aber warum sollen wir denn wirklich auf andere aufpassen, auf den, der neben uns wohnt oder arbeitet? Warum sollen wir uns diese Mühe machen? Sicherlich kennt ihr auch den Spruch, wenn jeder nur an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht. Ich glaube nicht, dass dieser Satz stimmt. Und ich glaube, wirklich Gutes entsteht nur dann, wenn wir unseren eigenen Egoismus auch überwinden können. Wenn ich nur an mich denke, dann verliere ich den anderen aus den Augen und schade ihm mehr, als dass es mir selber nützt. Kain dachte daran, wie er sein Getreideopfer gut vor Gott darstellen lassen konnte und brachte daraufhin seinen Bruder um, statt sich selbst zu hinterfragen oder seinen Bruder zu fragen, warum ausgerechnet sein Opfer angenommen worden ist. Purer Egoismus macht uns also blind für unseren Nächsten. Wir suchen dann nur unseren eigenen Vorteil und schaden damit anderen. Gutes wird konkret durch und in anderen Menschen erfahrbar. Deswegen sagt man auch, dass geteilte Freude doppelte Freude ist oder geteiltes Leid ist halbes Leid. Wenn ich jemand anderen helfen kann, erfüllt mich das mehr, als wenn ich mir nur selbst helfe. Ich glaube, wichtig ist es dafür aber, dass wir auch beachten, dass wir dem anderen nicht unsere Liebe aufzwingen. Wenn wir jemand anderem etwas Gutes tun wollen und das nur aus unserem eigenen Egoismus machen oder nur weil, oh, ich muss etwas Gutes tun, dann verliert das Ganze seine Kraft, weil wir es dem anderen aufzwingen, ihm überstülpen wollen und ihn mit aller Gewalt glücklich machen wollen. Nächstenliebe ist, glaube ich, eine Frage der Kommunikation und man muss dabei auf den anderen hören, auf ihn achten, schauen, was will der andere von mir, wie gehe ich damit um? Also man muss beachten, dass der andere nicht nur ein Objekt wird, mit dem ich dann mir ein gutes Gewissen verschaffe, indem ich denke, ich tue ihm jetzt etwas Gutes. Und dadurch, dass ich was Gutes getan habe, geht es mir jetzt selbst besser. Man muss wirklich schauen, ist ihm geholfen oder mache ich das wirklich nur aus meinen eigenen egoistischen Motiven? Unsere Aufgabe ist es, denke ich, dem anderen dann mit neuen Ideen, Gemeinschaft und unserer Liebe zu beglücken. Und Liebe und Respekt werden dann so zu den Grundpfeilern für ein gelingendes Miteinander. Augustinus, ein Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, hat das Ganze auch einmal durchdacht. Und er hat gesagt, wir müssen unseren Nächsten lieben, entweder weil er gut ist oder damit er gut werde. Ich wiederhole das nochmal. Wir müssen unseren Nächsten lieben, entweder weil er gut ist oder damit er gut werde. Wir können also das Böse überwinden, wenn wir mit dem anderen reden und ihm dann auch wirklich etwas Gutes tun wollen. Und nicht einfach nur, damit wir uns besser fühlen. Und wer will nicht das Böse zurückdrängen? Das ist eigentlich ein sehr großes Ziel, was wir uns stellen sollten. Ich zum Beispiel werde manchmal gefragt, ob ich nicht irgendwelchen Leuten, die zu mir kommen, zeigen könnte, wie man Kuchen backt. Das kann ich ziemlich gut und viele wollen das dann vielleicht auch können. Und da habe ich zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder ich bin dann egoistisch und helfe ihnen nicht, weil ich mir denke, wenn ich denen jetzt zeige, wie ich Kuchen backe, dann kommen die nie wieder zu mir und wollen keinen Kuchen von mir, schadet mir. Oder ich helfe dem anderen und zeige ihm das, was er wissen will und freue mich dann, dass er Fortschritte macht und dass ich was weitergeben kann. Wichtig ist, denke ich auch, dass man bei Gott und seinen Geboten bleibt. Deswegen erwähnt Jesus das Gebot der Nächstenliebe auch so nah an der Gottesliebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Durch Gott erfahren wir, was der andere wirklich braucht. Und es bleibt nicht nur bei einer Symptombekämpfung stehen, sondern geht dann auch bis zur Wurzel. Gute Werke, die an der Bibel oder an Gott vorbeigehen, das geht oft in die Irre oder ist dann ein falscher Weg und macht mehr Schaden, als dass es nützt. Unsere Liebe soll ein Abbild der Liebe Gottes sein, die er für uns hat. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus im Johannesevangelium. Wir sind also für die Welt ein Spiegel der Liebe Gottes, die er uns gezeigt hat, und wir können das weitergeben. Wir sind die Boten dieser Liebe, die diese Liebe dann auch in die Welt tragen können. Und es ist Gottes Liebe, die im Spiegel sichtbar wird, und sie kommt auch allein von Gott. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht gezwungen fühlen, den anderen krampfhaft lieben zu müssen, sondern es ist Gott, der uns dazu bevollmächtigt, den anderen zu lieben, weil er uns schon geliebt hat. Die zweite Frage, die wir uns ja am Anfang gestellt haben, wer ist nun mein Nächster? Vielleicht geht es euch so wie dem Schriftgelehrten aus dem Bibeltext, der Jesus die Frage stellte, wer ist mein Nächster? Ich habe gerade lang und breit erklärt, warum man den anderen lieben und ihm helfen soll, aber wer ist nun dieser ominöse andere? Wer ist mein Nächster? Es gibt ja so viele. Die Nachbarn, den Mitbewohner, den Dozenten, die eigene Mutter. Wer ist konkret mein Nächster? Und Jesus antwortet auf diese Frage mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die haben wir auch auf Folie. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn nieder, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, sah ihn und ging vorüber. Auch ein Levit, der an den Ort kam, sah ihn und ging vorüber. Ein Samaritaner aber, der unterwegs war, kam vorbei, sah ihn und fühlte Mitleid. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in ein Wirtshaus und sorgte für ihn. Am anderen Morgen zog er 2 Denare hervor und gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn, und was du darüber hinaus aufwendest, werde ich dir erstatten, wenn ich wieder vorbeikomme. In der Vorbereitung zu meiner Predigt bin ich häufig über dieses Gleichnis gestolpert. Fällt einem vielleicht auch als erstes ein, wenn es um das Thema Nächstenliebe geht oder den anderen zu lieben. Und ich habe dabei gemerkt, dass in der Kirchengeschichte oft die interessantesten Auslegungen von dieser Geschichte existierten. Und meistens ist dann Jesus der Samaritaner, der Wirt ist der Heilige Geist und der verwundete Mensch ist der Mensch an sich, der halt, weil er von Gott fern ist, unter die Räuber gefallen ist. Und ich glaube, das ist so eine Auslegung, die uns oft so ein gutes Gefühl gibt. Und ich ertappe mich auch oft dabei, dass ich mir dann denke, ja, also Jesus wird es in dieser Situation jetzt auch alles irgendwie richten und ich muss mich eigentlich jetzt nicht wirklich dran beteiligen. Alles wird schon irgendwie gut, weil Jesus macht das dann schon. Und vielleicht kennt ihr diese Sichtweise auch. Aber dann überlesen wir oft den Nachsatz, der dann unter dieser Geschichte folgt. Jesus spricht dort nämlich, wer von diesen dreien, meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste geworden? Der sagte, derjenige, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Da sagte Jesus zu ihm, geh auch du und handle ebenso. Wir erinnern uns, es ging darum, wie man das ewige Leben bekommt. Und wir hatten festgestellt, dass es darum ging, Gott und den Nächsten zu lieben. Dann kam die Frage auf, wer ist nun dieser Nächste? Und nun dreht Jesus das Ganze plötzlich um und fragt, wer ist dem der Nächste geworden? Also vom Wer ist mein Nächster, wer ist zum Nächsten geworden? Ich hoffe, ihr merkt den Unterschied. Und plötzlich können wir uns selbst nicht mehr rausreden. Dietrich Bonhoeffer hat zu diesem Gleichnis geschrieben, die Frage, wer ist mein Nächster, ist Aufruhr gegen Gott selbst. Mit der Frage nach dem Nächsten können wir unser Gewissen beruhigen. Ich will ja Gutes eigentlich tun und die Gebote achten, aber Gott sagt mir dummerweise nicht, wer jetzt nun mein Nächster ist. Also können wir wunderbar diskutieren, ob es nur die Familie, die Gemeinde, das Volk oder auch andere betrifft. Und wir können alles bejahen oder ablehnen und uns streiten. Und so vergessen wir dann den Menschen, der eigentlich um uns herum ist. Die eigentliche Antwort müsste aber lauten, wem kann ich der Nächste sein? Nicht ich habe zu fragen, warum der andere etwas nötig hat, sondern wie ich ihm helfen kann. Und durch diese Frage von Jesus werden wir aus dem Zweifel und unserer Passivität gerissen und müssen selbst handeln. Es bleibt keine Zeit mehr zum Überlegen, denn es gibt überall Menschen, denen ich helfen kann. Auch der Gesetzeslehrer aus der Geschichte muss das jetzt erkennen und dass ein Samaritaner, jemand, der nicht als richtiger Jude galt, einem Menschen hilft, ohne zu fragen und das, obwohl er eigentlich einem anderen Volk angehört oder einer anderen Volksgruppe. Und es ist ihm auch egal, wo dieser herkommt oder warum er da liegt. Er hilft einfach. Und Jesus sagt zu dieser Erkenntnis, geh auch du und handle ebenso. Und plötzlich ziehen unsere ganzen Ausreden, die wir uns aufgebaut haben, einfach nicht mehr. Wir könnten ja eh nichts tun und wir sind so schwach und so arm. Und plötzlich ist der Weg zum ewigen Leben der, geh auch du und handle ebenso. Und Gott hätte uns nicht diesen Weg aufgegeben, wenn wir ihn nicht tun könnten. Das heißt nicht, ich bin so klein und ich schaffe das nicht und das geht alles eh nicht. Nein, wem kann ich mein Nächster sein? Wo ist der Mensch, dem gerade ich helfen kann, mit all meinen Talenten, mit all meinen Fähigkeiten? Augustinus, der bereits oben erwähnte Kirchenvater, hatte in seiner Gemeinde auch mit solchen Fragen wahrscheinlich zu tun. Und er hat eine folgende Antwort darauf gegeben. Was können wir tun für unseren Nächsten? Wie können wir Nächster werden? Und er sagt dazu, Unruhestifter zurechtweisen, Kleinmütige trösten, sich der Schwachen annehmen, Gegner widerlegen, sich vor Nachstellern hüten, Ungebildete lehren, träge wachrütteln, Händelsucher zurückhalten, Eingebildeten den rechten Platz anweisen, Streitende besänftigen, Armen helfen, Unterdrückte befreien, Gute ermutigen, Böse ertragen und, ach, alle lieben. Jeder leistet von dem, was er hat. Der eine hat Geld, er gebe den Armen. Ein anderer hat die Gabe des Rates, er sei dem Nächsten ein guter Führer. Schwerlich lässt sich jemand finden, der nichts hat, womit er anderen helfen könnte. Das Letzte, nicht Geringste, liegt im Spruch des Apostels. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Du, der du Gott nicht siehst, sollst auch die Liebe zum Mitmenschen dazukommen, dass du ihn siehst. Wenn du deinen Bruder, den du vor Augen hast, nicht liebst, dann kannst du Gott, den du nicht siehst, nicht lieben. Soweit Augustinus. Und auch er ist der Meinung, jeder kann also etwas tun. Egal, wer er ist und was er geben kann. Wirklich jeder kann irgendetwas tun. Und ich glaube, diese Ratschläge, die Augustinus uns gerade gegeben hat, die lassen sich in vielleicht drei Gruppen aufteilen. Praktisches, Lehrendes und Gebet. Und ich denke, dass wir Christen oft diese drei Gruppen ein bisschen verwechseln oder vermischen. Also mir ist es auch schon passiert, dass dann jemand meine Hilfe gebraucht hat und ich habe dann ihn mit drei Bibelstellen abgewimmelt, weil ich gedacht habe, das ist genau das, was er im Moment braucht. Dieser wollte aber eigentlich was Praktisches wissen und nicht einfach nur, wo irgendwelche Sachen in der Bibel stehen. Wie ich bereits oben gesagt habe, Liebe ist auch eine Frage der Kommunikation. Hätte ich nachgefragt, was er eigentlich wirklich will, dann wäre mir wahrscheinlich auch aufgegangen, was er in dem Moment gebraucht hätte. Wir sollen uns also fragen, was erwartet der andere von mir? Möchte er einen Rat, eine Bibelstelle, praktische Hilfe? Reicht ihm vielleicht auch schon einfach nur meine Nähe? Und wenn ich ihm jetzt noch meinen Ratschlag aufdrücke, überfordert ihn das total. Reicht es vielleicht einfach nur, dass ich jetzt gerade bei ihm bin in diesem Moment? Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, in der Theorie ist das alles ganz schön, aber wie kann jetzt diese Nächstenliebe praktisch werden? Wie kann ich jemanden zum Nächsten werden? Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich bewusst machen, dass der Nächste überall sein kann und wir sollten dafür dann unseren Blick weiten, unsere Augen dafür schärfen. Wer ist derjenige, der im Hörsaal neben mir sitzt? Wer arbeitet mit mir? Wer ist alles auf meinem Nachhauseweg unterwegs? Ich glaube, man nimmt die Menschen nicht so gut wahr, wenn man immer nur stur gerade ausschaut oder auf dem Boden oder so, sondern man muss wirklich mal den Blick schweifen lassen. Wer ist es um mir herum? Wem kann ich gerade ein Nächster sein? Und der zweite Schritt ist dann, auch auf diese Situation zu reagieren. Nicht einfach nur zu schauen, sondern dann auch zu handeln. Kann ich zum Beispiel meinen Mitbewohner kurz vom Lernstress ablenken, indem ich ihm einen Kakao mache oder irgendwas anderes Gutes tue? Braucht die alte Frau auf der Straße Hilfe beim Tragen ihrer Einkaufstüten? All solche Sachen. Und dann nicht nur beim Überlegen bleiben, sondern auch wirklich praktisch werden. Dem Samaritaner wurde dieser Mann am Straßenrand zum Nächsten, den er gefunden hatte und den er lieben konnte. Ich muss also nicht krampfhaft irgendjemanden aus meinem Umfeld jetzt suchen, der ganz dringend vielleicht meine Hilfe braucht, sondern es geht darum, dass wir dann offener, liebende Augen für denjenigen haben, der um uns herum ist, den Gott uns quasi an den Wegrand legt und den wir dann lieben können. Und manchmal müssen wir diese Leute nicht einmal kennen. In der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich über einen Beitrag gestolpert, in dem eine Frau davon berichtet hat, wie sie Menschen um sich herum mit einem ganz einfachen Trick glücklich machen konnte. Sie war in eine andere Stadt gezogen, weil sie ein Studium angefangen hatte. Und dabei hat sie eine sehr große Depression überfallen. Sie hatte Heimweh, sie hat ihre Eltern vermisst. Und da hat sie sich daran erinnert, ihre Mutter hatte ihr früher immer kleine Briefchen geschrieben, so eine Art Liebesbrief mit Sachen, die an ihr ganz toll sind oder Sachen, die sie zu einem liebenswerten Menschen machen. Und da ist sie auf eine Idee gekommen. Sie hat also auch solche Briefe geschrieben und hat die dann in der Bibliothek, auf dem Weg zur Universität oder überall dort, wo sie vorbeikam, verteilt. Und bald hat sie schon gemerkt, dass auch andere Menschen solche Briefe irgendwo versteckten und dass die darauf warteten, dann gefunden zu werden. Und so wurde diese ganze Idee zu einer Art Selbstläufer. Und ich denke, auch das ist Nächstenliebe, ein gutes Wort für den anderen zu haben. Vielleicht, wenn ich den auch nicht kenne, irgendwas Allgemeines, wo ich mir denke, das kann dem Menschen, der um mich herum ist, irgendwie was Gutes geben, was Gutes sagen. Sich Zeit nehmen für andere, ganz wichtig. Und auch einfach mal einen Brief schreiben. Nicht einfach nur schnell eine SMS oder eine E-Mail hintippen, sondern sich Zeit nehmen, das Papier aussuchen, überlegen, welche Worte ich wähle. Und ich mag Briefe, vielleicht mögt ihr auch Briefe. Falls ihr auch Briefe mögt, ist das jetzt eine Idee für euch. Und ich habe gedacht, wir machen das Ganze ein bisschen praktisch. Und ich habe in den Bänken Briefumschläge verteilt, wo jeweils 6 Zettel drin sind. Oder ich glaube 12 Zettel. Und ihr könnt jetzt praktische Nächstenliebe haben und könnt diese Zettel herausnehmen und könnt sie an die Menschen um euch herum in den Bankreihen verteilen. So weiße Briefumschläge. Ich sehe schon, manche lachen. Scheinen also Sachen dabei zu sein. Wenn ihr seht, dass jemand hinter euch noch keinen hat, vielleicht könnt ihr da irgendwie noch verteilen, wo zu viele in Bankreihen sind. Gut. So einfach kann man Menschen glücklich machen. Vielleicht könnt ihr euch das auch irgendwie zu Herzen nehmen und auch solche Briefe irgendwo verstecken. Ich glaube, in Marburg gibt es da viele Möglichkeiten. Ich denke, was auch noch wichtiger ist, als vielleicht solche Briefchen zu verstecken, ist das Gebet. Es ist wichtig, dass wir an Gott dranbleiben, dass wir seine Nähe suchen und dabei den anderen dann erkennen. Wie gesagt, ihr erinnert euch, Gottes Liebe und Nächstenliebe hängen eng beieinander. Ein orthodoxer Mönch namens Siluan nahm sich einmal diese Erkenntnis sehr zu Herzen und sein Biograf schrieb dann später, seine Seele wurde von dem Bewusstsein gequält, dass Menschen leben, die Gott und seine Liebe nicht kennen. Und er betete mit allen Kräften für die Lebenden und die Toten, für Freund und Feind, für alle. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass wir uns nicht einfach nur dran freuen können, dass Gott uns liebt, sondern dass wir diese Freude und diese Liebe auch weitergeben müssen. Auch an alle, egal ob wir sie mögen oder ob wir sie nicht mögen. Und Gebet ist da der erste Schritt und aus dieser Haltung des Gebets können dann auch Taten folgen oder sollen auch Taten folgen. Deswegen mein Rat, betet auch für die, die ihr nicht so mögt. Vielleicht ändert sich dann auch die Beziehung zu denen. Ein Zeichen für die Liebe, die Gott uns gegeben hat, ist auch das Abendmahl, was wir nachher feiern werden. Und gleichzeitig ist es meiner Meinung nach auch die Erfüllung von diesen höchsten Geboten, über die wir gerade die ganze Zeit geredet haben. Und das ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, dass das wirklich auch so als Beispiel für diese Gebote als Erfüllung gelten kann. Gott schickt seinen Sohn aus Liebe zu uns ans Kreuz. Und Jesus liebt Gott und sogar seine Feinde so sehr, dass er nichts tat, um diesen Tod am Kreuz zu verhindern. Also gehen wir gleich zum Abendmahl mit der Gewissheit, dass wir Gottes Nächsten- und Feindesliebe vorgestellt bekommen in diesem Abendmahl. Und dort können wir dann lernen, unseren Nächsten zu lieben durch die Liebe, die Gott uns entgegengebracht hat. Und die Mitglieder der Leblos-Band haben das auch mal sehr schön formuliert. Komm, lass uns gehen, gemeinsam aufstehen. Gott will uns gebrauchen. Kommt, lasst uns gehen, gemeinsam aufstehen und Lichtträger sein. Und ich wünsche mir, dass ihr vielleicht heute rausgeht mit guten Ideen, wie ihr etwas für euren Nächsten Gutes tun könnt, wie ihr selbst Nächster werden könnt. Und ich wünsche mir, dass wir viele Lichtträger hier in Marburg werden und so Marburg ein bisschen heller machen. Amen.